Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, am 3. Oktober wurde der Tag der Deutschen Einheit gefeiert und ganz besonders wurde er im Saarland gefeiert. Wir haben den Tag der Deutschen Einheit, die große Einheitsfeier, diesmal bei uns ausgerichtet. Und da war natürlich auch jede Menge Gäste aus dem ganzen Land zu Gast im Saarland. Und eine Person, die hat zum ersten Mal den Weg ins Saarland gefunden, hat sie erzählt. Die Sonderbeauftragte für die SED-Opfer beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, war da. Michael, dieses Amt oder diese Rolle, die Sonderbeauftragte für die SED-Opfer, die gibt es seit 2021. Hast du dieses Amt verfolgt? Hast du so ein bisschen geguckt, was genau deren Aufgabe ist oder war dir das eher weniger im Begriff?
Also ich habe es mal gelesen, dass es das gibt, aber Frau Zupke kannte ich jetzt persönlich auch noch nicht vorher. Von daher war es ein sehr nettes Gespräch mit ihr hier bei uns in der Unionsstiftung und ist wirklich eine tolle Frau.
Genau, und ich hatte das große Vergnügen, mich länger mit ihr zu unterhalten. Wir hatten sie eingeladen hier ins Haus zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung hatten sich einen Austausch gewünscht und das haben wir zusammen mit der KAS ihnen natürlich erfüllt. Und ich habe sie dann auch hier ins Studio eingeladen und wir haben fast eine Stunde lang gesprochen, nämlich über ihre persönliche Vergangenheit. Sie ist in der DDR aufgewachsen, auf Rügen. Das klingt erstmal schön. Und sie sagt auch, sie hatte eine normale Kindheit, aber irgendwann hat sie gemerkt, irgendwas stimmt nicht in diesem System DDR und ist dann irgendwann von einer angepassten Schülerin zu einer nicht angepassten Schülerin geworden. Und das hat ihr zum Beispiel, dazu geführt, dass sie dann nicht studieren durfte, weil sie eben nicht als nicht angepasst galt. Und sie hat sich dann irgendwann wirklich auch aktiv gegen das System gestellt und hat zum Beispiel den Wahlbetrug bei den Kommunalwahlen in der DDR mit aufgedeckt. Und wie sie das angestellt hat, wie sie diesen Wahlbetrug aufgedeckt hat und was ihre Rolle als Beauftragte für die SED-Opfer beim Bundestag ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Das Gespräch Evelyn Zupke mit mir, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ich darf ganz, ganz herzlich bei uns im Haus der Unionsstiftung die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, begrüßen. Hallo Frau Zupke, schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Tag, danke, dass ich hier sein darf.
Frau Zupke, Sie sind aus besonderem Anlass hier nach Saarbrücken gekommen. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wird immer groß gefeiert in einem der 16 Bundesländer. Und in diesem Jahr, weil wir auch den Vorsitz im Bundesrat haben, ist die Einheitsfeier in Saarbrücken. Und ganz, ganz viele Prominente aus der Politik und der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Kirchen kommen nach Saarbrücken und Sie haben auch den Weg hierher gefunden zum ersten Mal in Saarbrücken. Ich freue mich. Frau Zupke, Sie sind mit einem Auftrag auch hier. Zum Tag der Deutschen Einheit wollen wir natürlich der Einheit gedenken und dem, was natürlich Positives durch die Wiedervereinigung passiert ist, aber auch nicht das vergessen, was davor alles in Ostdeutschland, aber auch darüber hinaus passiert ist. Und das ist Ihre Aufgabe. Bevor wir uns dort hineinstürzen, fangen wir mal bei Ihnen persönlich an. Sie sind auch in der DDR aufgewachsen. Sie sind 1962 in Binz auf Rügen geboren worden und ja, haben in der DDR gelebt. Wie haben Sie denn Ihre Kindheit und Jugend in Ostdeutschland, in der DDR erlebt?
Ja, ich bin 1962 auf der Insel Rügen in Binz geboren und ich sage mal, ich hatte eigentlich eine ganz normale Kindheit und Jugend bis zu einem gewissen Alter. Als Kind stellt man die Dinge ja nicht in Frage, wenn man nicht gerade in einem speziellen Umfeld aufwächst. Und meine Mutter war Lehrerin und das bedeutet für mich, dass es eigentlich einen relativ hohen Anpassungsdruck für mich gegeben hat, dass man eben nicht auffällig wurde und wenn man dann älter wurde, sich auch jetzt nicht politisch irgendwie auffällig verhalten hat. Und ich konnte dann aber, weil bis dahin war ich wirklich einfach noch angepasst, ganz normales Kind, ganz normale Jugendliche, wie auch alle anderen war ich bei den Pionieren in der FDJ. Das war eben normal, das hat man nicht hinterfragt. Man hätte ja sich aktiv dagegen entscheiden müssen, was eben für den zukünftigen Lebensweg, vor allem für den beruflichen Lebensweg, eine entscheidende Weichenstellung gewesen wäre, so dass ich auch zu der sogenannten erweiterten Oberschule EOS gekommen bin, was ungefähr dem heutigen Gymnasium vom Bildungsabschluss entspricht, aber natürlich ganz andere Zugangsvoraussetzungen hatte, also viel weniger, zwei Schüler aus jeder Klasse wurden dorthin delegiert, also okay. Das hieß Delegation und man durfte auf keinen Fall also aus einem kirchlichen Elternhaus kommen oder die Eltern Oppositionelle sein. Das gab es jetzt im Binz auf Rügen nicht so, aber anderswo natürlich schon. Also dass man konform war und angepasst bis dann, das war eigentlich die wesentlichste Voraussetzung. Und das traf bei mir ja zum Zeitpunkt auch noch zu. Und während der Schulzeit entwickelte sich dann aber eine Art kritischer Geist, auch nicht politisch motiviert, sondern einfach, ich sage mal, so ganz normales jugendliches Heranwachsen, wo ja viele von uns Fragen stellen, die Welt kritischer betrachten. Und bei mir führt es eben dazu, dass ich den Widerspruch zwischen der Propaganda des SED-Regimes und der Wirklichkeit, dass der für mich immer deutlicher wurde und ich dies auch offen so gesagt habe und entsprechende Fragen gestellt habe zu dieser Diskrepanz. Und das war eben nicht erwünscht. Ich sage immer, also Anpassung war erwünscht und gefordert, aber eigenes Denken, kritisches Nachfragen eben nicht. Und das führte dann eben dazu, dass ich auch nicht studieren durfte zum Beispiel.
Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf. Mich würde aber nochmal interessieren, Sie haben gesagt, Ihre Mutter war Lehrerin und deswegen gab es einen gewissen Druck, sich anzupassen, und trotzdem waren Sie dann bei den Pionieren und sowas, das war normal. Also inwiefern hat sich denn dieser Druck, sich anzupassen, wie hat sich das geäußert? Gab es dann von Ihren Eltern Ansagen, so darüber reden wir nicht, oder wie war das?
Ja, das ist wirklich schwierig zu erklären. Der Druck, das habe ich natürlich in dem Moment nicht als Druck empfunden. In dem Moment war es Normalität. Aber natürlich im Rückblick ist ganz klar, dass dieser Druck und dieser Anpassungsdruck gegeben war. Gemerkt habe ich es mal an einem Beispiel, was wirklich kurios ist im Nachhinein. Ich war natürlich nicht in der Kirche, also weil Lehrerkinder waren nicht in der Kirche, also war ich auch nicht beim Kindergottesdienst. Ich hatte aber eine Freundin, da war ich 7 oder so, ja. Also ich war noch wirklich sehr jung und ich wollte immer gerne mal mit der Karin, so hieß sie, oh, ich möchte auch mal dahin gehen, und das durfte ich natürlich nicht. Und dann hat meine Mutter noch geschlafen Sonntag früh, und dann bin ich heimlich in den Kindergottesdienst gegangen. Und dann, es hört sich wirklich, also ich weiß nicht, jeder Schüler, jede Schülerin würde heute den Kopf darüber schütteln, aber meine Mutter, das sprach sich sofort rum, was hat denn die Tochter von Fräulein Wieler dort in der Kirche gemacht? Und dann musste sie beim Direktor antanzen, ne? So, da hat man dann schon Dinge gemerkt. Das war jetzt nicht so schlimm oder so, also, weil als Kind, ich wollte das auch alles, ne? Also bei uns in der Familie war niemand in der Partei oder so. Also das hätte schon auch als unanständig gegolten. Aber es war eben so die Anpassung, mit der man durchkam, ne? So und zum Beispiel haben wir auch nie geflaggt. Es war ja im Osten total normal, dass viele Menschen zum 1. Mai, dem Internationalen Tag der Arbeit oder Republikgeburtstag am 7. Oktober jedes Jahr, dass man DDR-Flaggen oder rote Arbeiterfahnen oder Sowjetflaggen hisste. Ja. Wir hatten sowas nicht. Okay. Und Sie werden lachen. Ich wollte das gerne als Kind. Ich
habe gesagt, Mutti, klar, sieht ja schön aus.
Können wir nicht auch mal, man will nicht anders sein als Kind, ja? Also die meisten nicht. Und von daher, natürlich in dem Moment habe ich das nicht gedacht. Diese Erkenntnis hatte ich erst später. Aber so wie gesagt, im Älterwerden entstanden eben die Fragen und daraus entwickelt sich dann, das ist ja ein Prozess, also alles.
Genau, und trotzdem dann irgendwann der Sprung, Fragen zu stellen, es kritisch zu hinterfragen, eben auch mit den Konsequenzen. Sie haben eben erzählt, Sie durften nicht studieren, weil Sie als unangepasst galten. Was genau hieß das denn in diesem Moment? Also war das einfach nur, weil Sie eine Frage zu viel gestellt haben? War es einfach die eine falsche Frage, die Sie zu viel gestellt haben? Was heißt unangepasst?
So punktuell, man kann nicht den Finger direkt drauf legen. Ja. Auch das wieder war ein Prozess im Prozess. Also der Prozess in der Schule, dass ich dann, ich glaube, ich habe vielleicht auch so ein bisschen aufmüpfiges Wesen gehabt. Und ich sag mal, ich hatte auch ein bisschen eine große Klappe. Und viele Jugendliche neigen auch dazu, zu provozieren. Und klar, ich war genauso. Und das reichte ja aus. Also ich war, wenn ich gefragt habe, zum Beispiel im Staatsbürgerkundeunterricht, das ist der Marxismus-Leninismus-Unterricht in der DDR gewesen, der obligatorisch war, es war ein benotetes Schulfach. Mhm. Und dort war eigentlich nur erwartet, dass man die Propaganda der SED wiederholte, also die von der Aktuellen Kamera, das war eben der Fernsehsender Neues Deutschland, das Parteiorgan, also die Zeitung. Eben der Plan wird übererfüllt, der Wohnungsbau, den Menschen geht es gut, wir haben genug Konsumgüter und alles ist toll im Sozialismus, auf dem Weg zum Kommunismus. Geht man in die Wirklichkeit, geht man nach draußen, sieht man, wir haben Mangelwirtschaft, klar, die Menschen warten 10 Jahre auf eine Wohnung, 15 Jahre im Auto, nur jeder weiß ich nicht wie viele bekam ein Telefon. Das war eben das war jetzt für mich persönlich in meinem praktischen Leben gar nicht so relevant, weil ich war ja noch gar nicht so, dass ich das alles brauchte oder suchte. Mhm. Aber ich nahm es halt wahr. Und ich hatte Verwandte in Berlin, also in Ostberlin, die waren Artisten und die durften dann auch ab und zu mal ins sogenannte nicht-sozialistische Ausland oder in die nicht-sozialistische Welt, nach Dänemark zum Beispiel oder Schweden. Okay. Und die brachten dann auch mal geschmuggelte Bücher mit. Die waren dann, ich habe es gar nicht verstanden in dem jungen Alter, aber die waren dann so zerrissen oder nicht zerrissen, auseinandergenommen, damit man die unter den Automatten und weiß ich wo verstecken konnte.
Yeah.
Und das habe ich natürlich schon wahrgenommen und ich konnte dort, auch wenn ich in den Ferien dort gewesen bin, Westfernsehen gucken.
Ah, okay.
Ich habe als 14-Jährige die Biermann-Ausbürgerung mitbekommen am Westfernsehen. Das hätte ich auf Rügen nicht mitbekommen,
ja,
weil Rügen gehörte eben zum sogenannten Tal der Ahnungslosen, wie auch also Teile in Dresden, soweit ich weiß. Dort konnte man eben nur Ostmedien empfangen und dadurch hatte ich natürlich auch ein bisschen andere Einflüsse vielleicht jetzt als meine Mitschüler, weil ich eben mehr mitbekommen habe. Und das alles fügte sich zu einem Mosaik. Ich erzählte davon natürlich auch in der Schule. Dann wirklich so Banalitäten. Ich traue es mich immer kaum auch Schülern zu erzählen, weil ich immer denke, was erzählt denn die Zupke da? Es gab ja so Tüten, Plastiktüten, ja, war Werbung drauf aus dem Westen, gab es im Osten nicht. Fanden wir schick, ne, weil kannten wir nicht und sah schön bunt aus und da war eine Welt abgebildet, die uns fern war. Und das durfte man natürlich nicht mit, also an eine EOS, ja, die Eliteschule, da durfte man sowas nicht mitnehmen. Und wenn das Leute hatten, dann haben die das umgedreht, dass man die Werbung nicht sah. Und wenn ich mal so eine Tüte, ich hatte leider keine Westverwandtschaft, zu meinem großen Bedauern und hatte sowas alles gar nicht. Aber manchmal wurde man ja doch irgendwelcher Dinge habhaft. Und dann habe ich mit Absicht zum Beispiel diese Tüte mit der Werbung direkt so am besten neben das Direktorbüro gehängt oder so. Oder als ein Schüler von der Schule geflogen wäre, der sich verpflichtet hatte mit 14, dass er Offizier der Nationalen Volksarmee wird, sich dann mit 15, 16 umentschieden hat. Er wollte das nicht mehr werden. Er wollte Mathematik studieren. Und dann wurde er vor ein Tribunal gesetzt sozusagen. Krass. Und dermaßen unter Druck gesetzt. Und alle Schüler wurden gezwungen, sozusagen ihn zu verurteilen. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich hatte dann auch kein FDJ-Hemd an. Wirklich eigentlich so heute, von heute aus gesehen, Banalitäten, beziehungsweise kann man sich solche Situationen ja gar nicht vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, das, also dieses Tribunal, das klingt ja jetzt schon sehr extrem.
Ja, da
also
war die ganze Klasse aufgereiht. Alle in FDJ-Hemden halt, bis auf also meine Freundin und mich, wir waren in normalen Sachen da und alle haben ihn dann verurteilt von, das ging so weit wie, Mensch Holger, dass du nicht mehr mit der Waffe in der Hand unser sozialistisches Vaterland verteidigen willst, ich bin enttäuscht von dir, bis hin zu, Mensch, na Holger, also so sich in nicht vorhandenem Bad irgendwas brubbeln, weil man eben Angst hat. Also es fanden ja nicht alle schlimm.
Man will nicht auf der Seite stehen, wo Holger steht.
Es gab immer, das so zog ja auch die ganze Gesellschaft. Das ist finde ich, exemplarisch für viele Situationen in der DDR-Diktatur, dass es die Leute gibt, die überzeugt sind, die Überzeugungstäter. Dann gibt es die große Masse, und das ist eben die große Masse, der Mitläufer hört sich immer so ganz negativ an, aber die Leute, die eben versuchen, ihren Frieden oder ihren Weg mit der Diktatur zu finden, da irgendwie ein Leben zu finden, an dem sie nicht behelligt werden. Und das ging eben nur, indem man nicht aneckte. Und da fing es schon in der Schule an, dass man nicht jetzt sagte, ich verstehe, dass Holger das gemacht hat, dann hätte man nämlich schon angeeckt und sowas bei mir. Ich habe keine großen Strafen dafür bekommen. Ich musste immer mal zum Lehrer, zum Direktor. Aber so zog sich das dann durch die Schulzeit. Und dann wurde mir gesagt, also für einen Studienplatz bräuchte ich mich gar nicht bewerben. Und es war eben in der DDR so, dass man das auch gar nicht selber so konnte. Es wurde alles gelenkt, es ging
delegiert
durch das durch das Nadelöhr Schulsekretariat.
Krass.
Und ich muss aber wirklich auch dazu sagen und gestehen, ich wollte das, ich wollte auch nicht mehr studieren, weil ich dann schon wirklich irgendwo noch nicht in Gänze, aber bis zu einem gewissen Grade doch war mir klar, die Scheinheiligkeit und Verlogenheit des Systems, und dafür stand für mich eben dieses Bildungssystem. Und ich wusste, wenn ich studieren würde, dass diese Anpassung, dass die einfach noch viel stärker werden würde, dieser Druck. Und das war ich einfach überhaupt nicht gewillt zu erbringen, diese Anpassungsleistung. Und von daher habe ich mich eigentlich dann nach dem Abitur erstmal ganz befreit gefühlt, muss ich sagen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also faszinierende Geschichten, die Sie jetzt erzählt haben. Das war also dieser Weg, okay, ich bin kritisch, ich frage nach, ich füge mich nicht dieser Masse an, die jetzt irgendwie so einen Schüler da verurteilen soll, sondern stehe aktiv dagegen. Und irgendwann ist es dann auch umgeschlagen, wenn ich ihre Biografie richtig gelesen habe, in wirklich auch aktiven Widerstand. Sie haben sich 1987 dem Friedenskreis Weißensee angeschlossen. Was war das für eine Gruppe? War das schon wirklich aktiver Widerstand oder war das so nochmal eine andere Form?
Na, ich denke, wie fasst man Widerstand? Ich denke, in der Diktatur ist alles, was man macht, was sich kritisch mit dem Staat auseinandersetzt, in welcher Form auch immer, würde ich auch als Widerstand bezeichnen. Mhm. Also auch sich nicht unterzuordnen. Das kann manchmal auch einfach ein passives Verhalten sein, indem man bestimmte Dinge einfach nicht mitmacht. Ja. Auch das ist in einer Diktatur Widerstand. Und für so einen Widerstand haben Leute auch Risiken in Kauf genommen. Die meisten haben das ganz bewusst getan. Manche wussten auch gar nicht, wie ihnen geschieht. Also auch das gab es, dass Menschen völlig unbewusst in Situationen gerutscht sind. Aber bei mir war es eben so, als ich dann über verschiedene Lebensstationen mit meinem kleinen Sohn nach Berlin kam, in die Stephanus-Stiftung und dort auch gearbeitet habe mit Kindern, mit beeinträchtigten Kindern. Und Berlin war natürlich auch an sich die Stadt neben Leipzig, neben Dresden und Thüringen natürlich nicht zu vergessen. Jena, Erfurt waren viele Gruppen. Friedensgruppen, kirchliche, also eigentlich waren wir ja fast alles kirchliche Gruppen, Umweltgruppen, die sich mit verschiedenen Aspekten in der Gesellschaft auseinandergesetzt haben und die da eben auch an Informationen gekommen sind, wie wenn man das Thema Umwelt nimmt, was ja alles geheime Verschlusssache im Osten war. Ich meine, das war, DDR hat nur Umweltsauereien gemacht, also das wissen wir heute. Es gab so einen Spruch in der DDR, alles ist grau, nur die Flüsse sind bunt. Ich glaube, das ist selbsterklärend, dazu muss ich nichts weiter sagen.
Okay.
Und es gab Menschen, die kamen an diese Informationen ran. Ja. Und diese Informationen wurden dann verbreitet. Das war natürlich höchst verboten. Oder wenn man an den Uranabbau in der Wismut denkt, wie dort die Menschen verheizt worden sind. Und diese Daten, das, was dort alles geschah, das war natürlich nicht öffentlich zugänglich. Das war das eine Thema. Das andere Thema, was immer auch in diesen Gruppen, was uns umgetrieben hat, diese nicht vorhandene Demokratie, dieser Alleinherrschaftsanspruch der Sozialistischen Einheitspartei und damit verbunden eben dieses Diktatorische von oben, nehmen wir die Wahlen, alle wussten, die Wahlen sind betrogen und gelogen und es ist Wahlbetrug und das war ja dann auch eins der Themen, weil sie auch fragen, weißen Sie ja Friedenskreis, mit dem wir uns dann ab Ende 88 aktiv beschäftigt haben, wie kann man diesen Wahlbetrug nachweisen, weil der Gedanke, der dahinter stand, war, die Wahlen sind ein Pfeiler eigentlich auch, ein Grundpfeiler der Macht. Und wenn man da rangeht, könnte man vielleicht das Gerüst ins Wanken bringen. Von jetzt aus gesehen wissen wir, dass es auch gelungen ist. Von damals aus war es ein recht wahnsinniger Gedanke, dem wir uns trotzdem verschrieben hatten. Hm. Und ja dann dieses auch so stabsmäßig aufgezogen ist, dass uns das gelungen ist. Also es war halt, die Themen waren sehr vielfältig. Es gab die Umweltbibliothek in Ost-Berlin, wo eben viel verbotene Literatur auch aus dem Westen geschmuggelt wurde. Da gab es eine Druckmaschine, die auch in Einzelteilen geschmuggelt wurde, wo wir eben Dinge drucken konnten, wenn wir dann Papier bekamen. Also zu jedem Punkt, jedes Stichwort, was ich nenne, könnte eigentlich wieder viele Geschichten erzählen. Ja, ja.
Wir bleiben mal bei dem Punkt Wahlbetrug aufdecken, weil Sie auch sagen, es hat dazu beigetragen, das große Gerüst der SED ins Wanken zu bringen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, also A, dass bei den Kommunalwahlen jetzt insbesondere in der DDR, dass da betrogen wird und wie haben Sie es geschafft, das aufzudecken und dann auch diese Informationen zu verbreiten?
Also beginnen tut es erstmal damit, dass eigentlich, ich würde mal behaupten, fast alle Menschen in der DDR wussten, dass das Scheinwahlen sind, dass es Wahlbetrug gibt. Alle wussten, dass diese 99, was auch immer in jedem Jahr, und das war der einzige Schwankungsbereich, dass es nicht sein konnte, weil jeder kannte auch Menschen, die nicht oder die sich anders verhalten haben. Für die Partei war es natürlich immer diese Inszenierung wichtig, um auch zu sagen, guckt, das Volk will uns ja, dass die Bevölkerung möchte, dass es alles so ist. Sie möchte, dass die SED regiert. Ja. Und natürlich war uns das ein Dorn im Auge, weil eben die Wahlen als Machtpfeiler ganz wichtig war, wenn man da rankommen würde. Und wir dachten, und deswegen dieser Zeitpunkt einfach, 88, 89 war ja auch eine sehr spezielle Zeit. Also ich beschreibe diese Zeit im Nachhinein immer so als, es war so eine Zeit zwischen, einerseits war viel Resignation vorhanden, weil wenn man die Entwicklung in der Sowjetunion betrachtet, auch im Nachhinein, da war Aufbruch, da war, jeder kennt es inzwischen, Glasnost und Perestroika, Gorbatschow hatte die politische Bühne betreten und vorher hieß es in der DDR immer, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen und plötzlich waren die Schotten dicht, also selbst zur Sowjetunion.
Okay.
Und das hat doch viele Menschen, die sich vorher vielleicht nicht so kritisch mit dem System auseinandergesetzt, irgendwie ein Stückchen, ich glaube jedenfalls wirklich, dass es so ist, weil ich kenne auch genug davon, ein Stückchen wachgerüttelt. War so ein, wie so ein Haares, der plötzlich auch durch Teile der Bevölkerung ging, die vorher gar nicht sich betroffen gefühlt haben.
Also nach dem Motto, wenn selbst die Sowjetunion zu progressiv ist, dann kann was nicht stimmen.
Und wir hier in der DDR sagen nein. Was hat Hager gesagt? Wenn der Nachbar tapeziert, müssen wir nicht auch tapezieren. Also ne, so, okay, so ja, hier okay. Bleibt alles beim Alten. Plötzlich war der Sputnik verboten. Der Sputnik war ein Magazin, was immer schon vergriffen war. Also im Osten hat man gesagt Bückware, das heißt, gab es nur unterm Ladentisch. Und da war schon vorher immer so interessante Dinge, so würde ich mal sagen, so wissenschaftlich, populärwissenschaftliche Dinge. Und plötzlich entwickelte sich das zu einem kritischen Magazin, was also auch die Zustände anprangerte. Und es ging ja jetzt nicht um Abschaffung, das darf man natürlich, so weit darf man sich auch nicht versteigen in diese Vorstellung, aber immerhin wirklich um Beginn von Reformen. Ja, so das war Thema. Und das wurde verboten plötzlich. Dieses Magazin wurde verboten in der DDR. Kritische Filme aus der Sowjetunion, ach, wie sind die Reue und ich weiß nicht mehr, wie sie alle hießen, die haben wir auch besorgt in unseren Kreisen, haben die dann heimlich gezeigt in den Kirchen oder Gemeinden. Und das wurde verboten. Ja. Und das war natürlich ein Punkt. Der andere Punkt war, dass es mit der DDR offensichtlich ja immer weiter abging, auch wirtschaftlich. Ja. Das weiß man im Nachhinein auch von den Zahlen, die dann erst bekannt wurden. Und dass die Menschen immer mehr, wie wir sagen, die Abstimmung mit den Füßen, die Ausreiseantragszahlen stiegen exorbitant. Ja, es war gerade, wenn wir an die Botschaftsbesetzung, gut, das war dann wieder danach, aber das war so eine Zeit.
Das kam ja auch nicht aus dem Nichts.
Ja, genau, wo so viel zusammenkam und in diesem Frühjahr dieses, also einerseits Resignation, auf der anderen Seite stieg auch der Pegel der Unzufriedenheit, der sich dann auch vielleicht ummünzte in wir wollen etwas tun. Und genau diesen Moment, das konnten wir natürlich nicht so klar kalkulieren, aber es war auch ein Gefühl, aber es war auch eine Analyse, die wir jetzt nicht so tiefgreifend angestellt haben, aber es stimmte ja, also es war, die Zeit war reif, etwas zu probieren, von dem wir hofften, damit etwas bewirken zu können. Und natürlich hatten wir auch den Faktor Staatssicherheit mit im Boot, den wir nicht berechnen konnten, und wir haben gedacht, okay, die ist ja immer da. Wir machen einfach und wir machen auch nicht konspirativ, weil das, was wir vorhaben, das können wir gar nicht konspirativ machen, weil dazu brauchen wir ganz viele Menschen und so viel sind wir gar nicht. Und deswegen haben wir diesen Moment aufgegriffen und haben dann, und da komme ich jetzt auch schon dazu, wie haben wir das umgesetzt, das versuche ich in Kürze zu schildern. Wir haben in einem Gemeindezentrum mit unserem Friedenskreis zusammen dort eine Veranstaltungsreihe durchgeführt unter dem Titel Kommunalwahlen in der DDR, also oder im Mai 89, ich weiß gar nicht genau, aber es ging um Wahlen. Und eingangs haben wir einfach das Thema Wahlen, also so in den Raum gestellt. Da haben wir noch gar nicht unseren Plan kundgetan, sondern wollten erstmal gucken, wie ist die Resonanz, wie viele Menschen kommen, und wir wollten den Menschen auch die Gelegenheit geben, dort einfach mal sich Frust von der Seele zu reden, so auch in so einem halböffentlichen Raum, raus aus den Stuben sozusagen, in so eine halbe Öffentlichkeit, sich zu trauen, mal zu gucken, wie fühlt sich das an. Und es war dann so, dass wir auch so bis an die 200 Leute dort in diesen Veranstaltungen hatten. Und auch viele Leute eben dabei waren, die sich bis dahin nicht so kritisch nach außen auch gezeigt haben gegenüber dem Staat, die jetzt aber gewillt waren, jetzt genau zu sagen, so, da mache ich mit, ich will jetzt was tun. Und diese Veranstaltung war natürlich auch gekennzeichnet davon, dass wir vorher eingeschüchtert wurden, abgeholt wurden. Die Stadtsicherheit wusste das natürlich alles und uns gesagt wurde, dass wir das nicht machen sollen. Und in den Straßen, also um dieses Gemeindezentrum herum, standen auch die Ellos. Ellos waren so LKWs, wo Polizeikräfte, Sicherheitskräfte dann saßen, wo auch Leute, die dann irgendwie in Gewahrsam genommen wurden, da wurde man auch rauf verladen dann. So, okay. Und die standen da einfach, die haben gar nicht eingegriffen, sondern die waren so ein bisschen zur Abschreckung da. Und Es gab auch Leute, die haben sich dann auch davon abschreckt, sind dann wieder nach Hause gegangen. Aber die meisten sind tapfer dran vorbeimarschiert. Und in der anderen Veranstaltung haben wir dann diesen Plan vorgestellt. Und das wäre jetzt, würde sehr weit führen. Es war stabsmäßig organisiert. Wir haben Wochen und Monate daran gearbeitet, weil wir mussten die Adressen besorgen. Wir haben das Wahlgesetz studiert. Im Wahlgesetz stand, Wahlbetrug ist strafbar, Was ich immer noch sehr lustig finde. Also, dass in einer Diktatur überhaupt dieses Wort Wahlbetrug, also man muss es ja also für möglich gehalten haben. Jedenfalls gab es das. Ja. Es wurden ja tatsächlich, das war ja eine der wenigen Straftatbestände, weil es eben gegen das damals geltende Gesetz verstoßen hat, verurteilt wurden. Ja, also aber gut, das ist dann in der Zukunft gewesen. Und dann haben wir organisiert, dass die Leute, ich wohnte in der Stephan-Stiftung auf dem Gelände in einer Baracke mit meinem kleinen Sohn und dahinter war ein kleiner Garten und Gott sei Dank war schönes Wetter und die Leute, 200 Leute ungefähr, kamen an dem Tag morgens und abends. Morgens gingen alle ausgerüstet mit Karteikarten in ihr Wahllokal. Die hatten genau die gesetzlichen Bestimmungen auch mit. Die hatten Zettel mit Wahlberechtigte, Ja-Stimmen, Nein-Stimmen, abgegebene Stimmen. Und Leute, die sich nicht kannten, also wir haben das natürlich sehr gut durchdacht, um da so wenig wie möglich im Sand ins Getriebe zu lassen. Und das war ein sehr, sehr aufregender Tag, weil natürlich die Stadtsicherheit uns abhalten wollte davon. Auch die Kirchenleitung, die oberste Kirchenleitung, setzte den Direktor der Stephanus-Stiftung unter Druck, dass ich das dort nicht durchführe mit dem Friedenskreis. Und wir wurden auch persönlich vorgeladen, auch gerade die dort halt die Initiative ergriffen hatten, zur Stadtsicherheit und wurden, ja.
Wie lief das konkret ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie haben dann an den Wahllokalen so quasi eine Art Nachbefragung gemacht oder haben Sie,
ab? Genau. Wichtig ist natürlich zu sagen, dass die Leute, die mit den Karteikarten in die Wahllokale geschickt wurden, den Auftrag hatten, bei der Auszählung der Stimmen direkt anwesend zu sein. Okay. Denn auch das stand im Wahlgesetz. Die Auszählung der Stimmen um 18 Uhr ist öffentlich.
Verstehe ich das Eingangstor,
also, wie sie rein eigentlich sind. Jeder DDR-Bürger das Recht hatte, dort anwesend zu sein. Ja. Und einfach nur, also es ist so banal, wie ich sage, und einfach nur auf ihrer Karteikarte vermerkt, was dort ausgesprochen wird und vor den Augen ausgezählt wird. So, das war ja die erste Phase. Wir wollten überprüfen, dass er stattfindet, wussten wir ja. Wo findet er statt? Und genau, das war Stufe 1. Ja. Jetzt hatten wir natürlich die Schwierigkeit, also im Vorfeld hatten wir sowieso die Schwierigkeit, dass die Wahllokale nicht öffentlich verkündet waren, was eigentlich auch im Wahlgesetz stand. Okay. Da hatten wir schon die ersten Strafanzeigen und Eingaben gemacht wegen Verstoß gegen das Wahlgesetz. Ja. Aber wir haben es trotzdem rausgekriegt. Wir sind dann rumgefahren. Man kannte ja viele Stellen aus Jahren. Man hat Leute gefragt. Man wusste im Kindergarten, in der Schule, im Wehrkreiskommando. Klar. Bis auf ein Wahllokal haben wir alle gefunden. Wir hatten also die Listen. Wir konnten also diese Zuteilung machen mit den Menschen und dann gab es natürlich tausende Episoden, dass Leute nicht reingelassen wurden, dass plötzlich, wo sonst nie jemand gewesen ist zur Auszählung in den Wahllokalen, weil es hat ja gar keinen interessiert, plötzlich die Wahllokale schon voll waren. Also nee, tut uns leid, also sie können wir jetzt hier nicht mehr reinlassen. Da waren dann schon gut bestückt mit Genossen. Also alles versucht sozusagen.
Also so die öffentliche Auszählung ist dann, die Öffentlichkeit sind die eigenen Leute.
Genau.
Okay, verstehe.
Aber letzten Endes, also da kann man viele Episoden dazu beitragen, aber im Endeffekt ist es dann eben so gewesen, dass wir doch in jedem Wahllokal, bis auf das eine, welches wir nicht kannten, unsere Leute drin hatten, sodass wir am Abend kamen die Leute zurück. Natürlich gab es auch Vorfälle und die Leute, die dort ausgezählt haben, die Wahlvorstände, die wussten teilweise nicht, was ist jetzt eine gültige Nein-Stimme, weil dazu gab es auch keine offiziellen Anweisungen. Da kursierten in der Bevölkerung Sachen wie, ja, man muss jeden Namen einzeln mit Bleistift, man muss so machen, man muss, also keiner wusste es genau. Und was dann auch gewertet wurde als ungültige und Nein-Stimme, also naja, über solche Feinheiten wollen wir nicht reden.
Okay.
aber Fakt ist ja, dass wir am Ende des Tages aus 67 von 68 Wahllokalen die Ergebnisse hatten. Und die, so banal wie sich's anhört, so war's, wir einfach nur zusammenrechnen mussten. Und dann nur darauf warten mussten, dass mit dem Ergebnis in Weißensee, das war ja, deswegen haben wir einen Stadtbezirk gemacht, der als Stadtbezirk ja auch veröffentlicht wird, am nächsten Tag in der Zeitung vergleichen müssen.
Ja.
Und das war dann natürlich sehr interessant, weil die Zahlen, die verkündet wurden, natürlich ganz erheblich von denen abwichen, die wir ausgezählt haben. Also
die haben da Ihnen auch nicht den Gefallen getan, und zu sagen, wir wissen, okay, da ist so ein subversiver Kreis und die zählen selbst aus. Wir geben denen jetzt gar kein Futter, sondern wir veröffentlichen wirklich die Zahlen, die die auch ausgezählt haben, und tun so, als gäbe es keinen Betrug. Hätten sie auch machen können.
Ja, hätten sie aber noch das Problem gehabt mit der Diskrepanz mit dem Rest Deutschlands. Also Ostdeutschland.
Okay, ja. Warum ist Weißensee plötzlich anders? Ja, okay.
Und da nutze ich gleich mal die Gelegenheit dazu zu sagen, dass diese Initiative, die wir dort gestartet hatten, dieses Projekt, haben wir natürlich auch verbreitet. Wir waren ja auch vernetzt, soweit das möglich war, mit den damaligen Möglichkeiten. Das war dann tatsächlich mit Reisen durchs Land verbunden und mit echten Treffen, ja. Und da haben wir es verbreitet, und das breitete sich auch ein bisschen wie eine Welle aus. An ganz vielen Orten in Ostdeutschland haben das Menschen gemacht. Entweder haben die Gruppen das auch organisiert, oder auch einzelne Menschen haben gesagt, da gehe ich jetzt hin. Und das war nie so flächendeckend jetzt wie in Weißensee. Das war ja unser Ziel, es wirklich flächendeckend zu machen. Was aber trotzdem ja interessant war, war, dass selbst in Wahlkreisen, die meinetwegen nur zu einem Drittel beobachtet wurden, selbst dort in einem Drittel schon mehr Nein-Stimmen ausgezählt wurden, als es das Gesamtergebnis dann ausweisen würde. Also auch das war dann letzten Endes alles zusammen natürlich sehr, sehr aussagekräftig. Das einzige Widerstand, der hat sich da also wirklich auch maßlos überschätzt oder hat es nicht bedacht und oder es nicht so ernst genommen. Das wissen wir eigentlich gar nicht so genau, weil warum das gelingen konnte, das ist uns teilweise heute noch ein Rätsel, weil es wäre dem Staat mittels seiner Macht ein leichtes gewesen, das alles komplett zu unterbinden. Also wir hätten es einfach alle an dem Tag abholen müssen, haben sie sonst ja auch gemacht. Also aber irgendwie, die standen auch einen ganzen Tag gegenüber von der Stephaner Stiftung dort in der Albertinenstraße am Weißen See, und so ein ganzer Pulk voll Stasi-Leuten, so die grauen Männer halt, und standen, haben nur beobachtet, die haben nicht eingegriffen. Okay. Also das war wirklich verrückt. Und
sonderbar.
Ja, und das war natürlich dann, am nächsten Tag war dann eben in den Nachrichten, ich habe Rias, Radio Rias angehabt, 7 Uhr Nachrichten, meine ich, waren das. Und dann kam
das Westradio,
das
Rundfunk im amerikanischen Sektor Rias.
Richtig, genau. Ich war inzwischen ja auch schon mal im Rias-Gebäude, musste wirklich daran denken. Und in Berlin konnte man das natürlich hören. Und die haben dann halt gesagt, oppositionellen Gruppen in Ostberlin, es ist gelungen, den Wahlbetrug nachzuweisen.
Okay, also, das heißt,
da kriege ich heute noch Gänsehaut,
die Veröffentlichung lief dann über den Westen.
Und so kam das natürlich, dass der Westen eigentlich von Anfang an auch die späteren Protestaktionen, die wir geplant und im Ansatz versucht durchgeführt haben, auch immer von den Westmedien begleitet wurden, und dass sich dadurch das auch verbreitete, natürlich auch im Osten. Also weil natürlich im Ostfernsehen kam es nicht. Also war das natürlich die Westmedien ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor auch in dieser Zeit, weil sonst wäre das ja auch alles verborgen geblieben, hätte längst nicht diese Wirkkraft entfalten können.
Mm. Faszinierend. Also Sie waren wirklich aktiv im Widerstand. Sie haben mit dazu beigetragen, mit all den anderen, die in die Wahllokale gegangen sind, dem SED-Regime ja zumindest zu diesem Zeitpunkt ein Bein zu stellen. Jetzt, und ich mache jetzt einen großen Sprung, sind Sie die Opferbeauftragte des SED-Regimes, SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Wie blicken Sie denn, oder wie ich frage mal so, Ihre Fangen wir erstmal bei Ihrer Rolle an. Was ist denn eigentlich Ihre Aufgabe als SED-Opferbeauftragte? Fangen wir mal einfach damit an, bevor ich dann noch, okay. Ich habe noch viele, viele Fragen, okay. Aber fangen wir mal mit der einfachen an. Also was ist Ihre Aufgabe als SED-Opferbeauftragte?
Meine Aufgabe als SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, und ich bin ja die erste Person, die mit dieser Aufgabe betraut ist und bin dort tätig seit 2021, ist es, als Ombudsperson zwischen den Anliegen der Opfer der SED-Diktatur und der Politik zu wirken. Mhm. So würde ich es erstmal ganz allgemein beschreiben. Das bedeutet ganz praktisch, dass es ja noch immer viele Menschen gibt, die Opfer von politischer Repression geworden sind. Hier haben wir verschiedene Opfergruppen wie die von politischer Haft, Kinder und Jugendliche, die in Jugendwerkhöfen eingesperrt waren, beruflich Verfolgte, viele Gruppen mehr. Und hier geht es ja darum, dass man natürlich das Unrecht, was diesen Gruppen widerfahren ist, nicht gut machen kann. Man kann das Unrecht aber abmildern, indem man diesen Menschen heute hilft, praktisch auf der einen Seite, aber auch ihren Einsatz. Denn jeder Widerstand gegen die Diktatur war ein Einsatz für Demokratie und Selbstbestimmung. Würdigt. So, und ich bin mit diesen Gruppen im Kontakt, mit einzelnen, mit Gruppen. Ich nehme an Kongressen teil. Gerade am letzten Wochenende war ich auf dem Bundeskongress der politisch verfolgten Frauen zum Beispiel. Bin in Gedenkstätten, bin ständig im Gespräch mit den Menschen, auch mit der nächsten Generation, denn auch die Kinder dieser politisch Verfolgten sind natürlich betroffen davon. Und auf der anderen Seite eben dieses auch in der Politik zu vermitteln. Und da geht es dann vor allem darum, die Lage einfach der Menschen zu verbessern. Wir haben Rehabilitierungsgesetze, die gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre. Die sind gut, aber immer wieder ergeben sich Aspekte, wo man sagt, oh, da muss man noch mal nachstellen, da muss man noch mal was verbessern. Und da muss noch, oder es gibt Opfergruppen, die sind noch gar nicht so, haben wir noch gar nicht so einen Blick, da müssen wir noch was tun. Und hier sozusagen diese Lücke zu schließen und Sprachrohr für die Anliegen zu sein. Mhm. Und das ist so das Hauptanliegen, als Ombudsperson zu wirken.
Hilft Ihnen Ihre eigene Vergangenheit bei der Arbeit, oder müssen Sie sich auch mal den Vorwurf gefallen lassen, ja, in irgendeiner Art und Weise befangen zu sein?
Also den Vorwurf, befangen zu sein, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Und ich denke, es ist nicht zwingend Voraussetzung, dass jemand eine eigene Geschichte mitbringen muss. Aber ich denke schon, dass es mir persönlich auch hilft, weil in viele Bereiche kann ich mich, also ich kann mich sowieso natürlich in mehr reinversetzen, als was ich selber erlebt habe. Aber natürlich kann ich sehr gut verstehen, durch mein eigenes und durch meine eigene Biografie, wie man überhaupt, wie sich ein Leben so entwickeln konnte, wie man diesen Missmut, dieses Misstrauen aufbauen konnte. Ich kann Menschen verstehen, die weg wollten, die gesagt haben, ich möchte nicht mein ganzes Leben in Unfreiheit verbringen. Hm. Und natürlich kann ich meine Geschichte überhaupt nicht vergleichen. Und das weiß ich auch immer ganz stark von mir, vergleichen mit den Geschichten, mit den Menschen, mit denen ich es meistens zu tun habe. Weil hier reden wir wirklich über außerordentliche und lebensprägende, tiefe Erfahrungen und mit denen die Menschen noch heute stark zu kämpfen haben, ganz viele, und auch deren Kinder, wo ich mal sage, der lange Schatten der Diktatur. Mhm. Und eben auch diesen langen Schatten der Diktatur der Politik zu vermitteln über einzelne Geschichten, also wirklich die Herzen der Menschen, der Parlamentarier, der Politikerinnen, der Politiker zu erreichen, damit sie verstehen, warum brauchen wir hier noch eine Verbesserung. Und ich glaube, das ist auch ja ganz gut gelungen. Also wir haben ja jetzt im Januar nochmal ein ganz tolles, umfassendes, verbessertes Gesetzespaket auch erreichen können.
Wenn Sie sagen, Sie müssen vermitteln, bedeutet das ja auch, dass Sie diese Geschichten oder die Geschichten der Opfer, mit denen sie zu tun haben, dass sie die einerseits weitergeben. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich dann auch vorstellen, dass durchaus auch Kritik kommt. Also welche Kritik schlägt Ihnen denn seitens der Politik insbesondere entgegen? Gibt es da auch wirklich mal die extreme Kritik? Ja, wofür brauchen wir Ihre Aufgabe überhaupt? Gibt's das?
Also ist mir in der Form wirklich noch nicht begegnet. Okay. Also am Anfang war es eher, und das war nicht nur in der Politik so, das war auch, glaube ich, in Teilen der Gesellschaft, so soweit das überhaupt eine Wahrnehmung gefunden hat und eine Relevanz hat für Menschen, dieses, oh, jetzt bald hier, jetzt haben wir bald 35 Jahre Mauerfall, Wiedervereinigung, jetzt nochmal so ein Amt, also jetzt ist er langsam mal gut. Mhm. Und das, glaube ich, das ist einfach sehr stark vorhanden gewesen. Okay. Das habe ich auch in der Politik gehört. Aber da sehe ich es eben als meine Aufgabe an, zu erklären, warum wir es noch brauchen. Und ich kann sagen, nach jetzt mehr als 4 Jahren ist das wirklich uns sehr gut gelungen. Also wirklich, ich habe ja viele Gespräche, führe ständig Gespräche auch mit Abgeordneten oder auch mit den Mitarbeitern in den Ministerien, die ja dann auch dafür zuständig sind, Gesetze umzusetzen und mitzuarbeiten und so. Und da sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück Weg gemeinsam gegangen. Und wenn wir uns das Gesetzespaket angucken, was jetzt noch am 30. Januar 25 beschlossen wurde, vor der Neuwahl,
ja,
wo wirklich alle sich nochmal an einen Tisch gesetzt haben und hier über Parteigrenzen hinweg, also ich würde damit sagen, dass SPD, CDU, SPD, Grüne und FDP als ja damals noch Ampel sozusagen im Amt, aber dann auch die CDU dazu kam.
Okay.
Wir haben ja auch in der CDU, obwohl sie in der Regierung waren, Verbündete, die sich auch ganz stark eingesetzt haben, worauf wir natürlich auch jetzt wieder zurückgreifen können, dann doch an einen Tisch gesetzt haben und das gemacht. Auch das ist ein Ergebnis, dieses wirklich 4 Jahre Werben um Verständnis, um Erklären und darüber Geschichten von Menschen zu erzählen. Ich führe auch Fachgespräche im Bundestag durch, wo ich auch Abgeordnete und ihre Mitarbeiterin einlade. Also es ist so ein ganzer Strauß eigentlich von Möglichkeiten, die ich da genutzt habe und die letzten Endes dann doch auch zum Erfolg gehabt. Man hat natürlich draußen, das werde ich auch wieder erleben bei den Bürgergesprächen, das ist auch immer auch ein ganz bunter Strauß. Die einen kommen an, sind ganz neugierig und wollen auch über eigene Erfahrungen berichten. Andere kommen und wollen etwas wissen, neugierig, und andere kommen dann genau auch mit so einer Einstellung, naja, aber nur ist doch aber langsam mal gut, haben wir nicht andere Sorgen. Oder dann natürlich auch die Menschen, die kommen und sagen, das stimmt ja alles gar nicht, das war ja anders. Und dann mit diesen Mythen halt kommen, also ja, die Frau war gleichberechtigt, die Kinderbetreuung war toll. Dann muss man mit den Menschen reden, ne? Man wird nicht alle erreichen, aber Gespräch ist doch das Einzige, was uns bleibt letzten Endes. Und dann wirklich auch erklären, ja, da war vielleicht auch was Gutes drin, aber nicht für alle. Für viele bedeutete es auch das und das, aber das geht jetzt zu weit.
Wir können, glaube ich, hier noch Stunden
reden. Vielleicht. Sie müssen mich einfach
ich finde es ja sehr spannend. Also ich höre Ihnen gerne zu. Ich finde es sehr, sehr berührend und spannend. Vielleicht aber nochmal, um auf den Anlass Ihres Besuchs auch sprechen zu kommen. Sie sind hier wegen des Einheitsfestes. Wie haben Sie persönlich denn die Einheit erlebt? Vielleicht können Sie das noch in einer kurzen Anekdote berichten und dann, wie blicken Sie heute eben 35 Jahre später auf die deutsche Einheit zurück? Aber erstmal Ihre persönliche Geschichte.
Persönlich war es so, ich war ja nun, wie viele andere auch, ich glaube, ich kann da sehr stellvertretend für viele meiner damaligen Mitstreiterinnen und Mitstreiter sprechen. Wir waren ja dreifach beschäftigt. Ne? Wir haben gearbeitet, wir hatten Familie, Kinder und wir haben diese Oppositionsarbeit gemacht.
Ja.
Und das haben wir natürlich nachts am Feierabend, am Wochenende gemacht, unter Druck, unter Gefahren, ohne, also es war natürlich eine sehr spannende Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit. Und dann kam es ja, darüber können wir jetzt gar nicht sprechen, aber die ganzen Stationen, bis es dann zum Mauerfall kam. Und dann ging es weiter, die Gründung der neuen Gruppen. Also es war ja immer was los, ne? Es war ja, man kam ja überhaupt nicht zur Ruhe. Und sich zu orientieren in diese Aufbruchszeit, ja, was passiert hier eigentlich? Es hat doch niemand mit dem Mauerfall gerechnet.
Ja,
ja, also ich kann für mich sagen, ich war komplett überfordert. Also ich konnte mich gar nicht gut orientieren. Auf einmal gab es ja auch in den oppositionellen Kreisen, vorher war alles unter einer Käseglocke, will ich mal sagen. Ne, weil wir hatten einen gemeinsamen Feind. So, ja. Das schweißt zusammen. Jetzt plötzlich öffnet sich die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann entfalten sich natürlich Dinge auseinander, die vorher einfach diese auch Zwangsgemeinschaft im Sinne waren. Wir haben ja diesen Feind sozusagen, den Staat, die Diktatur. Hier wollen wir etwas verändern und so. So, und jetzt plötzlich brach das von, dann gab es die Linken, dann gab es das neue Forum, die Initiative Frieden und Menschenrechte gab es schon vorher, der habe ich mich dann angeschlossen. Es gab eben viele Gruppen, die sich dann auch alle nicht, es gab viel Auseinandersetzung auch. Und ich wollte gar nicht so viel darüber erzählen. Ich fand es eine sehr wilde Zeit, eine spannende Zeit, aber auch eine überfordernde Zeit. Ja. Und die Orientierung dort zu finden, das war für mich kein einfacher Weg. Und ich habe im Haus der Demokratie damals gearbeitet. Ich habe dann noch bei der Stasi-Auflösung eine Weile mitgearbeitet. Mhm. Habe dann aber also im politischen Bereich direkt gearbeitet bei der Initiative Frieden und Menschenrechte in der Friedrichstraße im Haus der Demokratie. Habe auch die ersten, war Mitglied der ersten freien, war ersten... Ich war Mitglied der Wahlkommission bei den ersten und letzten freien Volkskammerwahlen.
Okay.
Und dann auch bei den Wahlen darauf war ich für die Initiative Frieden und Menschenrechte. Da gab es ja das Bündnis, also es war eine Listenvereinigung schon, Bündnis 90, aber noch lange weg vom Parteienzusammenschluss mit den Grünen in dieser Vorzeit sozusagen. Habe ich dort in dem Bereich der Wahlen auch gearbeitet. Ja, das bot sich irgendwie an. Und habe aber eben dort, war ich tätig und das habe ich gemacht bis 1991 und dann habe ich mich eigentlich erstmal so aus der Politik verabschiedet. Also und die Wiedervereinigung, wir haben ja damals, das wissen Sie ja bestimmt auch, wir waren ja alle auch überrascht vom Mauerfall und damit haben wir nicht gerechnet und wir haben uns oder wenige von uns nur, vielleicht die, ja, die Weitdenker dazu. Ja, also ich habe mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht, was ist denn, wenn es die DDR auf einmal nicht mehr gibt, was ja gut ist. Mm. Ja, im Nachhinein noch mehr als damals. Also auch damals war es schön, war nicht so, man war ja schon auf jeden Fall befreit, der Mauerfall war also das Größte, ne? Auch wenn ich ihn verschlafen habe aufgrund der bereits geschilderten persönlichen ständigen Übermüdungssituation. Yeah. Aber man hat es ja dann doch mitgekriegt, natürlich ein paar Stunden später. Hatten, was wir angestrebt hatten, waren ja im Prinzip, wir wollten die DDR reformieren, mehr hatten wir uns ja gar nicht getraut zu denken,
ja, klar,
muss man sagen. Und weiter reichte die Fantasie auch nicht, alles andere lag jenseits davon. Und von daher kam natürlich auch diese Wiedervereinigung auch sehr schnell auf uns zu. Mhm. Damals habe ich das so empfunden und damals stand ich vielleicht diesem Prozess auch kritisch, ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich dachte, ja, oh, es geht alles so schnell und was passiert hier eigentlich? Ja. Und man hat auch viele, natürlich mit vielen Menschen gesprochen, die auch viele Umbrüche erlebt haben. Ich muss ja sagen, ich und auch meine Freunde von damals, ich glaube, von uns haben die meisten Menschen doch profitiert auf jeden Fall von Anfang an, von dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, weil wir eben vorher zu denen gehörten, die nicht vom System profitierten. Es kehrte sich gewissermaßen um. Aber auch darin muss man sich ja erstmal zurechtfinden. Aber im Nachhinein kann ich sagen, natürlich war es gut und richtig, dass die Wiedervereinigung, auch dass sie so schnell kam, dass dort Fehler gemacht wurden, ohne Frage müssen. Okay. Das ist ganz klar. Darüber muss man auch heute noch reden, weil dieser Transformationsprozess, glaube ich, noch nicht genug ausgeleuchtet ist, weil viele Probleme, auch die wir heute haben, glaube ich, auch aus dieser Zeit rühren, dass man einfach nicht genug bedacht hat, was für biografische Umbrüche Menschen auch erlebt haben in dieser Zeit und das vielleicht ein bisschen zur Seite getan haben. Ich gehörte auch, dass ich mir gedacht, jetzt sollen die doch nicht, jetzt haben sie hier jahrelang den Mund gehalten und jetzt so, ne? Also ich war also, da auch gar nicht so gut drauf zu sprechen.
Ja, also wurden die Menschen einfach aus ihrer Sicht zu wenig mitgenommen? Die einzelnen Menschen?
Ja, vielleicht ist das so gewesen.
Ja.
Vielleicht ist das passiert und viele Menschen haben sich entwertet gefühlt.
Okay.
Ich konnte das damals nicht verstehen, weil ich hatte da auch gar kein Mitleid, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, ja, ihr habt ja die ganze Zeit mitgemacht, also nur ist es eben so, ne? So.
Ja.
Aber natürlich Gesamtgesellschaft, muss man natürlich über diese Erfahrung sprechen und man muss das auch kritisch besprechen dürfen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was für ein Glück hatten wir denn? Was für ein Glück hatten wir als Teil von Deutschland, zu Deutschland zu gehören. Das hatten nicht die Polen, das hatten nicht die Tschechen, das hatten nicht die Ungarn. Ja, also das war ja sozusagen ein Glücksfall, dass trotz der ganzen Umbrüche woanders waren die wahrscheinlich noch viel, viel stärker, weil ja gar nicht so viel Geld zum Beispiel ins Land kam oder so. Aber das ist im Nachhinein sage ich, es ist gut, es gab keine Blaupause, ja. Weder für den Mauerfall noch wie wieder vereinigt man ein Land. Und deswegen, und ich jetzt aus meiner Perspektive Sprung, ich bin SED-Opferbeauftragter beim Deutschen Bundestag, sage ich, trotz aller Fehler, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle bei der Wiedervereinigung gemacht wurden, hat sie sich gelohnt für jeden einzelnen politischen Häftling, der heute in Freiheit leben kann.
Frau Zupke, vielen, vielen Dank für das wahnsinnig faszinierende Gespräch und vor allen Dingen für die Aufgabe, die Sie übernehmen. Ich glaube, da gibt es auch noch viel zu tun. Letzte Frage, was wünschen Sie sich denn vom Umgang mit der Einheit, vom Umgang auch mit dem Erbe des DDR-Regimes? Was ist Ihr Wunsch sozusagen an Politik und an die Gesellschaft aber auch?
Auch da habe ich eine ganze Reihe von Wünschen. Ich fange mal am Konkreten an, wünsche ich mir noch mehr Wahrnehmung für die Opfer der SED-Diktatur. Ja. Ich wünsche mir noch, vielleicht noch besseres Hilfesystem, wobei wir haben jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes auch. Und was mich besonders freut, ist, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sehr dankbar sind, dass sie wirklich auch sich bei der Politik, ich trage das weiter und dann freuen sich auch die Abgeordneten, weil die hören sowas ja auch nicht so oft. Aber trotzdem gibt es immer noch Nachbesserungsbedarf. Ich will jetzt nicht ins Konkrete gehen, aber da würden mir auch viele Dinge einfallen. Dann wünsche ich mir natürlich, dass diese Menschen in der Gesellschaft noch mehr gesehen werden, dass sie noch mehr Raum im öffentlichen Raum finden, dass man an die nächsten Generationen denkt. Ich glaube, damit beginnen wir jetzt erst. Ich war sehr berührt, als ich letzte Woche bei diesem Bundesfrauenkongress der politisch verfolgten Frauen gewesen bin, wo auch Kinder von Verfolgten, die eben, wenn die Mutter in Haft kam, die Mutter 3 Jahre nicht mehr gesehen haben, entweder ins Heim kam oder auch zur Oma kam und trotzdem dieses einschneidende Erlebnis und Menschen, dass Menschen, die es geschafft haben, geschafft nenne ich, also sie haben es geschafft, sich ein Leben aufzubauen, sich von einem Beruf leben zu können, vielleicht sogar auch eine Familie zu haben. Und selbst diese Menschen brechen zusammen, wenn sie mit anderen Menschen über ihre Erfahrungen als Kinder sprechen. Und ich finde, das muss in der Gesellschaft auch noch bewusster werden, um mehr Verständnis auch dafür zu haben. Nicht zu sagen, jetzt mal gut, jetzt wollen wir davon nichts mehr wissen. Und wir wissen inzwischen auch durch die Aufarbeitung der ersten deutschen Diktatur, dass sowas eben Prozesse sind, die unheimlich lange brauchen. Und ich wünsche mir natürlich auch von einer bestimmten Partei, die heutige Linke, dass sie auch mal ihr Verhältnis deutlich klärt zur DDR und zu einem bestimmten Gesellschaftsmodell, was ja offenbar irgendwie gerade wieder an Konjunktur gewinnt. Also man liegt als ein 60-seitiges Wahlprogramm, und das war auch bereits beim vorherigen Wahlprogramm schon so, nicht eine Seite, nicht ein Wort, die Opfer der SED-Diktatur erwähnt werden, dann finde ich das also mehr als armselig. Und auch an der Stelle wünsche ich mir eine konkrete Auseinandersetzung und ich wünsche mir sehr, dass es in den Bildungslehrplänen, wo die DDR-Geschichte vorkommt, aber nicht ausreichend behandelt wird, aus vielerlei Gründen müssen wir jetzt nicht besprechen, noch ständig mit Lehrern im Austausch und mit der Kultusministerkonferenz, und da gibt's eben andere Dinge, die das schwierig machen. Das wünsche ich mir noch sehr viel mehr, weil ich habe Angst, dass dieses Wissen um die zweite deutsche Diktatur verloren gehen könnte. Und es wird ja nur durch die nächsten Generationen weitergetragen und so als Fußnote der Geschichte irgendwie verkommt. Und ich finde es ganz wichtig, dass auch das Wissen um die zweite deutsche Diktatur ins kollektive Bewusstsein übergeht. Und dass auch ein Lehrstuhl zum Beispiel, den es nicht gibt, ja, es gibt 1000 Lehrstühle für, weiß ich nicht, fränkische Geschichte oder, aber es gibt keinen Lehrstuhl für DDR- oder Kommunismusgeschichte. Okay. Die Forschung, wir haben noch die Serate bei der Forschung, wir haben noch, ich wünsche mir, dass die Gruppe der Heimkinder, dass da noch mal mehr Aufmerksamkeit hingeht, weil das ist die Gruppe, ich glaube, weil sie eben im jüngsten Alter geschädigt wurde und am schwersten aufholen konnte, was ihnen als was ihnen angetan wurde. Und ich mache jetzt ein bisschen Schwenk, aber das wollte ich gerne einfach noch sagen, dass die Menschen begreifen, ja, dieses, es ist ja schon so lange her, es ist eben nicht eine Episode im Leben eines Menschen, beispielsweise eines jungen Menschen. Ich komme mit 15 in den Jugendwerkhof, werde dort unter gefängnisähnlichen Bedingungen gehalten. Ich werde dort gedemütigt, ich werde dort gebrochen. Und es ist auch direkt das Ziel, meine Seele zu brechen. Ja. Und dann komme ich nach 2 Jahren da wieder raus oder wann auch immer. Dann gehe ich eben nicht wieder zurück auf den normalen Lebensweg. Dann ist alles anders, alles. Also mir hat eine Frau mal gesagt, der erste Gedanke, wenn ich morgens aufwache, ist Torgau. Und der letzte, wenn ich abends einschlafe, ist Torgau. Und
Torgau ist?
Torgau ist der berüchtigte Jugendwerkhof unten in Sachsen, der geschlossene Jugendwerkhof Torgau, der immer, es war der schlimmste, also mit dem schlimmsten Drill und alle Menschen, alle Kinder und Jugendlichen, die in anderen Spezialkindern, wenn, dann kommst du noch, dann kommst du nach Torgau. Entschuldigung.
Okay, es gibt noch einiges zu tun.
Es gibt genug zu tun.
Es gibt jede Menge zu tun.
Erzähl ich beim nächsten Podcast.
Genau, wir haben noch einiges zu tun. Wir haben jetzt fast eine Stunde gesprochen. Ich glaube, wir könnten noch 1, 2, 3, 4 Stunden Tage sprechen. Hotzupke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Ich wünsche Ihnen viele tolle Gespräche auf dem Einheitsfest hier in Saarbrücken. Und wir werden uns auf jeden Fall nochmal wieder sehen, wieder hören. Gehe ich ganz stark davon aus. Danke für Ihre Arbeit und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.